Diese Folge geht um ein weniger technisch, aber nicht weniger spannendes Thema. Denn wie ihr gleich an der Audioqualität leider auch ein bisschen merken werdet, ist der Malte nur zugeschaltet als Außenreporter. Der ist nämlich gerade in Indien und erkundet da das Silicon Valley und das Developerleben der indischen Kultur. Super spannend. Ich erzähle ein bisschen davon, wie meine App Store-Erfahrungen letzte Woche waren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, jetzt geht's los.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des To-Do Developer Podcast. Heute ist das Setup ein bisschen anders. Wie ihr gerade schon gehört habt, bin ich auf Reisen. Ich bin in Indien und daher entschuldige ich für die schlechte Audioqualität, die ihr vielleicht wahrnehmt. Wir versuchen das Beste, das in der Post-Production gut hinzukriegen. Robin Manuel, wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Mein Internet und mein Audio ist hoffentlich gut. Ich versuche mal, was ich in der Post dann noch rausholen kann. Aber ich hoffe, man kann dich trotzdem verstehen. Und ich wollte mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich an euch alle bedanken, denn wir haben ganz, 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 ganz viele E-Mails in den letzten zwei Wochen bekommen von euch, von unserer Community. Das hat uns mega gefreut. Wir haben auf alles auch geantwortet. Fand ich ganz gut, dass wir diesmal auch ganz, ganz gut hinterhergekommen sind. Wir haben uns über Weiterbildung im Bereich Prompt Engineering unterhalten. Wir haben uns über AI unterhalten. Wir haben uns über Karrieren unterhalten. Also ganz, ganz lieben Dank da auch für euer Feedback zu den einzelnen Folgen und für die Diskussionen. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht, fand ich spannend. Und natürlich auch ganz, ganz lieben Dank für Kaffee. Wir haben Kaffee ausgegeben bekommen, Malte. Und zwar hat Bela uns 5 Kaffee spendiert und Christian hat uns 3 Kaffee spendiert. Ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle. Wenn auch ihr unsere Arbeit unterstützen wollt und sagt, den Jungs möchte ich gerne mal einen Kaffee ausgeben, dann findet ihr unten in der Beschreibung vom Podcast einen Link zu Buy Me a Coffee.
Ja, vielen Dank auch von mir und damit lass uns in die Themen der Woche einsteigen. Ich glaube, dein persönliches Highlight war diese Woche die Veröffentlichung deiner Kalender-Sync-App und du hast da natürlich die ganzen Prozesse durchlaufen, die man so durchlaufen darf, wenn man eine App veröffentlicht. Magst du ein bisschen erzählen, wie da deine Erfahrungen waren?
Ja, gerne. Also erstmal vielen lieben Dank an alle Tester. Ich hatte ja letzte Folge dazu aufgerufen, wer die App mal testen möchte, der soll sich bei mir melden. Da haben sich ein paar Tester gemeldet und das hat glücklicherweise auch gut funktioniert. Das heißt, die ersten Kalender auf dieser Welt sind schon lokal, offline und Data Privacy freundlich synchronisiert. Und ich kann verkünden, die App ist im App Store. Also wer sich das Ganze angucken möchte, auch da gibt es natürlich einen Link unten in der Beschreibung. Aber wer seine Kalender genauso wie ich bisher nicht im Griff hatte und Synchronisation zwischen Arbeits- und Privat- und vielleicht noch irgendeinem Familienkalender haben möchte, ohne sich bei irgendeinem Cloud-Tool anzumelden, findet die App unten. Und an der Stelle würde ich auch gerne für die Hörer und Hörerinnen vom To-Do-Cast einen Rabattcode raushauen, nämlich die ersten 3 Personen, die uns unter die E-Mail-Adresse, die unten auch in der Beschreibung nochmal drin steht, todopodcast@outlook.com, eine E-Mail mit dem Betreff, ich will die App schicken, die bekommen von mir, also die ersten 3, die das machen, die bekommen von mir einen Code, um die App kostenlos downloaden zu können. Wie ist das Ganze jetzt abgelaufen? Wer im Detail sich anschauen möchte, wie da meine Erfahrungen waren. Ich habe das alles auch auf meinem Blog festgehalten. Die App Store-Geschichte war aber nochmal wild, denn Apples It Just Works scheint sich nur auf Konsumentenprodukte zu beziehen. Denn, ich weiß nicht, wer das nicht weiß, bei Apple ist es so, man braucht, um in den Apple App Store was hochladen zu können, einen Developer-Account. Und ein Developer-Account kostet 99 Euro im Jahr. Und ich hatte vor Jahren mal einen, ich habe ja viel Mobile Development früher gemacht, der ist aber irgendwie abgelaufen und musste jetzt nochmal einen neuen irgendwie anlegen. Und das war ein ganz unbefriedigender Prozess. Also man gibt da irgendwie seine Daten ein, seine Zahlungsmittel und wird gesagt, vielen Dank und dann kann das so bis zu, sagen sie, 48 Stunden dauern, bis dieser Account aktiviert wird. Und dann wurde der einfach nicht aktiviert und dann habe ich mich irgendwann nochmal eingeloggt und dann stand da so eine große Meldung, die irgendwie hieß, bitte, um jetzt hier das alles zu komplettieren, musst du noch bezahlen. Und dann habe ich da so ein war da so ein Button, wo ich draufklicken konnte, habe ich da wieder meine Zahlungsdaten eingegeben, alles klar, vielen Dank. und wurde wieder auf die gleiche Seite geschmissen, wo dieser Button halt immer noch stand und ich müsste bezahlen. Und dann habe ich mal geguckt und meine Kreditkarte hat mittlerweile schon zweimal diese 99 Euro abgebucht und irgendwie ist nichts passiert. Und ich konnte dann wirklich halt, weiß ich nicht, glaube ich noch 3-4 Tage oder sowas warten, bis ich dann irgendwie aus Zauberhand erfahren habe, jo, dein Account ist jetzt online. Und dann musste mir dann erstmal die zweiten 99 Euro von Apple wiederholen. Die waren da sehr kulant, also ne, hab direkt jemanden irgendwie vom Support gehabt, das ging auch ruckzuck. Aber war trotzdem irgendwie eine komische Erfahrung. Warum habe ich mich für den App Store entschieden? Das kann man ja, also ne, ich hatte, es gibt ja, man muss ja nicht über den App Store gehen. Man muss vor allem auch wissen, dass alles, was man da im App Store vertreibt, gerade wenn man die App verkauft, dann zieht sich Apple davon 30% selber ein, dafür, dass sie den App Store eben betreiben. Also das ist ja auch nochmal was, ne, wenn ich jetzt irgendwie sage, die App kostet 10 Euro, also kostet sie nicht, aber wenn ich sage, die App kostet 10 Euro, dann gehen da jedes Mal, wenn ich die verkaufe, 3 schon mal an Apple. Das ist schon ein ordentlicher Take, den die da haben. Und ja, die Alternative wäre natürlich gewesen, dass ich sage, ich vertreibe die App nicht über den App Store, sondern ich mache irgendwie eine kleine Webseite, wo man die downloaden kann. Dann müsste ich aber ein Zahlungsmittel einrichten. Dann müsste ich aber auch irgendwie mich um Lizenzen kümmern, weil ich ja sicherstellen muss, dass das nicht irgendwie einer downloadet und dann 1000 andere verteilt oder wieder irgendwo illegal hochlädt. Dann müsste ich mich um automatische Updates kümmern, also irgendwie einen Mechanismus haben, der erkennt, wenn es neue Versionen gibt, den User benachrichtigt, automatisch das Update im Hintergrund runterlädt und installiert. Und das ist natürlich auch nochmal eine Menge Arbeit und natürlich wollen auch diese Dienstleister, wie Zahlungsdienstleister, dann irgendwie was abhaben. Und meine Idee war ja, die App innerhalb von 7 Tagen zu veröffentlichen. Hat jetzt nicht ganz geklappt, weil Apple natürlich länger da irgendwie gebraucht hat für die Accounts, aber an 7 Abenden habe ich mich diesem Projekt gewidmet und deswegen war jetzt auch für mich der App Store da die einfachste Wahl und ist natürlich auch viel einfacher auffindbar, weil Leute einfach im App Store suchen können. Aber nach dem ganzen Fiasko, nach dem ganzen Hin und Her mit der Doppelbezahlung muss ich sagen, es ist schon eine geile Experience gewesen. Also du kannst direkt aus Xcode, Apples Developer-Umgebung, das Ding paketieren und irgendwie hochladen. Das hat sich schon alles sehr smooth angefühlt. Also als ich das letzte Mal mir das angeschaut habe, war in der Zeit, wo ich noch so Cross-Plattform-Mobile-Apps gebaut habe. Und da musste man immer mit irgendwelchen Command-Line-Tools und irgendwie 12 Zertifikaten hantieren. Und das ist zumindest für den Mac-App-Store deutlich einfacher geworden. Und ja, die erste Version ist da und das waren so ein bisschen meine Erfahrungen der letzten 2 Wochen. Und würde mich freuen, wenn ihr sie ausprobiert, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mir schreibt, ob sie für euch sinnvoll ist. Und so Next Steps sind jetzt mal zu schauen, ob man vielleicht eine iPhone-Version daraus baut, weil das ja auch nochmal ein Gerät ist, was man vielleicht auch nochmal mehr 24/7 online hat als der Mac. Aber das war so meine Woche.
Nee, super spannend, weil ich hatte bisher nur tatsächlich auch die gleichen Erfahrungen gesammelt mit dem App Store wie du, sprich mit Cross-Plattform-Apps, die aus Nicht-Apple-Tools kommen. Und da war wirklich auch mein Eindruck, es ist unnötig technisch kompliziert, dort die Dinge hochzuladen und zu veröffentlichen. Aber gerade auch jetzt diese Insights zu bekommen jetzt mit Xcode, dort ist für mich auch neu. Super spannend auf jeden Fall. Mich würde interessieren, hattest du viele Feedback-Schleifen im Review-Prozess oder ist es relativ smooth durchgelaufen? Weil meine Erfahrung auch mit dem App Store ist, dass es ganz häufig irgendwelche Kleinigkeiten gibt, die dann da nochmal nachgebessert werden müssen bei der App-Veröffentlichung. In meinem Fall für iOS, nicht für Mac, aber ich denke mal, die Review-Prozesse sind ja da ähnlich bei Apple.
Ja, genau, hatte ich ehrlich gesagt auch mit gerechnet, ging bei mir aber sehr smooth. Also man muss dazu wissen, dass Apple eine gewisse Qualität im App Store sicherstellen möchte und deswegen kann man eine App nicht einfach hochladen, sondern es gibt eigentlich zwei Schritte. Der erste nennt sich, ich glaube, im Englischen Notarization. Ich weiß gar nicht genau, was das deutsche Wort dafür ist, aber das ist ein automatisierter Prozess. Da lädt man die App, das macht Xcode aber auch automatisch für einen, irgendwo bei Apple hoch und die scannen deinen Code und deine App nach Schadsoftware oder schädlichem Code oder Zugriff auf irgendwelche APIs, auf die man nicht zugreifen darf, weil das ja alles in so einer Sandbox läuft. Das läuft automatisch ab, da kriegt man irgendwie so nach 10 Minuten ein automatisiertes Feedback. Dann kann man die App nehmen und in das App Store Review Team einreichen, was soweit ich weiß auch wirklich dann menschlich nochmal geprüft wird. Und da hatte ich hab 3 Versionen insgesamt hochgeladen, also die erste Version und 2 Updates hinterher geschoben. Mir ist keine einzige rejected worden. Und ich hatte jedes Mal in unter 24 Stunden eine Antwort. Also ich baue das ja immer abends in den Abendstunden. Das heißt, wenn ich das hochgeladen habe, habe ich immer, wenn ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, die Nachricht gehabt, dass das Review durch ist. Und wie du gerade sagst, da habe ich auch schon ganz andere Erfahrungen früher gemacht. Vielleicht sind sie bei iOS aber auch nochmal strenger. Und was ich natürlich sagen muss, ich habe jetzt die App mit alles, ist nur Apple-eigene Tools gebaut. Da ist kein anderes Cross-Plattform-Framework oder sowas dazwischen. Das ist genau so, wie Apple sich vorstellt, dass Apps gebaut werden sollen, was natürlich nicht immer der Realität entspricht. Aber in dem Fall muss ich sagen, war das schon ein sehr smoother Prozess, weil ich ja wirklich nur Xcode benutzt habe, nur deren Tools, nur deren Programmiersprachen, alles genau so. Und dann ging das auch wirklich glatt durch. Also ist natürlich auch eine ganz, ganz, ganz kleine App, ne? Die macht ja nichts anderes als 2, 3 Kalender miteinander synchronisieren und Blocker zu erstellen. Das heißt, ich habe kein Cloud-Backend, ich musste den Testern da jetzt nicht einen Test-Account anlegen, wo sie sich einloggen können. Also die App checkt überhaupt keine Daten, also wirklich gar nichts. Das heißt, da mussten sie auch nicht testen, ob das alles koscher ist. Das hat bestimmt dazu beigetragen, aber war jetzt eine sehr gute Erfahrung, ehrlich gesagt.
Das heißt, du musstest jetzt auch nicht irgendwelche Testzugänge für einen Google-Kalender, Microsoft-Kalender etc. hinterlegen, obwohl du dann in deiner Produktbeschreibung wahrscheinlich darüber redest, dass genau dafür diese App auch gedacht ist, um solche Kalender miteinander in Sync zu halten.
Genau, weil die App funktioniert halt so, dass sie eh nur auf die Kalender zugreift, die du ohnehin schon zu deinem Mac hinzugefügt hast. Also die App selber hat gar keinen Zugriff auf deine Kalender, sondern du fügst die Kalender eh an deinem Mac in deinem Account hinzu, dieses Internet-Accounts heißt das da, und dann greift sie nur auf das zu, was du da eh hinzugefügt hast. Das heißt, du musst nicht mal den Kalender in die App einbinden, sondern die App sagt einfach nur, wenn dein Kalender hier nicht erscheint, dann schau mal bitte in deinen Apple-Systemeinstellungen, ob der da hinterlegt ist. Und scheinbar hatten die Tester da einen Kalender, oh, das war ihnen egal. Aber hat auf jeden Fall gut funktioniert. Also ich musste da keine Testzugänge machen.
Super gut. Dann bitte ich auch um einen Promocode, um mir die App runterzuladen. Ich habe sie tatsächlich noch nicht testen können, weil die letzten Wochen so viel los war. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Dann musst du, wie alle anderen in der Community auch, einer von den ersten 3 Leuten sein, die eine E-Mail schreiben und sagen, ich will die App. Ja, vielleicht mache ich dir aber noch einen so klar.
Schauen wir mal, wie das klappt. Wunderbar.
Das war meine Woche. Malte, erzähl mal von Indien. Das finde ich ja viel spannender, ehrlich gesagt. Du bist in Indien. Warum? Wie lange schon? Und was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich bin jetzt seit letzter Woche in Indien. Also jetzt 6 Tage oder 5 Tage bin ich jetzt da. Morgens der 6. Tag. Ich bin hier eingeladen auf eine Konferenz bei einem meiner Kunden und das ist eine interne Developer-Konferenz, super spannend. Da haben wir die Möglichkeit auch mit Vorträgen Beitrag zu leisten und uns mit den Developern auszutauschen. Und es ist halt echt beeindruckend. Wir sind hier in Bangalore oder wie es heutzutage heißt, Bengaluru. Und das wird auch genannt das Silicon Valley von Indien, weil tatsächlich so viele Technologiefirmen hier ihre Niederlassungen haben. Und das sind indische Technologiefirmen, aber vor allen Dingen internationale Technologiefirmen. Also wenn man hier durch die Stadt fährt, sieht man quasi alle paar Kilometer irgendwelche bekannten Firmenlogos und es gibt wirklich ganze Stadtteile, wo jedes zweite Haus irgendein internationales Firmenlogo hat. Das heißt, da sieht man alles von der Halbleiterbranche über die Softwarebranche bis zu den ganzen Industrieunternehmen aus Europa, die dort große Entwicklungszentren haben und Tausende und Abertausende Software-Developer arbeiten hier in Bengaluru an den Produkten, die wir jeden Tag verwenden. Und das ist wirklich beeindruckend. Ich war da bei mehreren Kunden jetzt zu Besuch. Wie gesagt, bei dem einen Kunden von uns, der uns eingeladen hat, aber auch bei 2 anderen Unternehmen, die wir jetzt besucht haben, weil sich einfach angeboten hat, weil fast alle Unternehmen, mit denen wir so arbeiten, von GitHub House, haben dort Niederlassungen und haben dann die Möglichkeit genutzt, dort auch ein paar Besuche zu machen. Das ist wirklich beeindruckend, riesengroße Bürokomplexe. Einige Unternehmen haben da einen eigenen Campus, so wie man das halt nur auch aus dem Silicon Valley kennt, dass man wirklich diese weitläufigen Anlagen hat, wo wirklich Zehntausende von Menschen arbeiten. Und das bedeutet aber auch, dass gerade in Bengaluru die Developer ist eine sehr große Gruppe in der Bevölkerung sind und die natürlich auch im Vergleich zu vielen anderen gut verdienen. Und das sieht man dann natürlich auch gerade so im Kulturalltag, in den Verfügbarkeiten von Restaurants. Es gibt eigentlich alles, was es auch in Europa gibt oder in anderen asiatischen Ländern. Und das ist teilweise völlig anders als das Indien, was man vielleicht so aus dem Fernsehen kennt. Aber gleichzeitig ist es das auch, weil sich halt in Bengaluru alles mischt. Das heißt, man fährt durch die Straße, fährt über irgendwelche nicht asphaltierten Pisten und die Gehwege sind teilweise wirklich nicht vorhanden und eine Straße weiter sind die modernsten Bürogebäude, die man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich eine sehr starke Kontrastwelt und es ist extrem spannend, dort auch mit Developern im Austausch zu sein, weil das ein bisschen anders ist als in Deutschland, in Europa, als ich es kennengelernt habe, weil die Menschen hier in den Entwicklungsrollen in vielen Unternehmen zum einen natürlich extrem motiviert sind, aber zum anderen auch sehr jung. Und was mir auch aufgefallen ist bei den zwei Unternehmen, wo ich da war, dass der Frauenanteil sehr groß ist. Das heißt, 30-40% der diejenigen, die dort arbeiten, sind Frauen. Und das ist halt ganz anders, als man es in Deutschland gewohnt ist. Und das Durchschnittsalter ist auch nicht wie in Deutschland irgendwie, weiß nicht, 40 plus im Technologiebereich, sondern ich habe halt das Gefühl, die meisten sind so um die 30 plus minus halt in den ersten 10 Berufsjahren nach dem Studium. Und das ist dementsprechend eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man jetzt in Deutschland auf den Campus von einem großen Softwareunternehmen geht oder vielleicht auch in Silicon Valley in den USA. Also es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Die Menschen sind furchtbar engagiert, interessiert, wollen lernen. Das merkt man gerade, wenn man dann auf den Campus kommt von einer externen Firma, die dann noch einen Namen hat, den jeder kennt. Die Leute sind ganz begeistert und wollen halt viel über die neuen Technologien lernen. Und es macht wirklich verdammt viel Spaß, hier wirklich mit den Leuten in den Austausch zu gehen und auch die Innovationen zu sehen, die hier vorangetrieben werden. Ich hatte auch die Möglichkeit, bei einer der Firmen dann an der Konferenz teilzunehmen natürlich. Und da hat man dann natürlich auch informell die Möglichkeit, sich so ein bisschen auszutauschen und auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, die Innovationen, die gerade in dieser Branche in die Produkte reinkommen. Und das ist natürlich, wie es auch anders sein sollte, natürlich ganz stark das Thema künstliche Intelligenz, AI, was man eigentlich jetzt irgendwie immer wieder hört, aber nicht tatsächlich aus dem Blickwinkel, den wir bisher betrachtet haben, sondern wirklich auch aus dem Anwendungsfall her. Also wie kann man diese künstliche Intelligenz auch einsetzen in wirklich den Produkten, die bisher schon am Markt sind? Also wie kann man sie sinnvoll einsetzen? Es fängt dann natürlich an mit irgendwelchen Chat-Interfaces. Damit fängt, glaube ich, jeder an. Aber wie kann man halt auch automatisiert Dokumente schneller generieren? Wie kann man auch den Menschen helfen, den Customer Service zu verbessern, jenseits von Chatbots, sprich Informationen zu erfassen, wo man vorher lange Formulare brauchte, das vielleicht auch aus existierenden Informationen zu erfassen. Und da findet im Moment extrem viel Innovation statt. Und deswegen glaube ich gerade, dass viele Unternehmen, und das sieht man in Deutschland, Europa häufig gar nicht, dass viele Unternehmen auch ganz stark darauf setzen, dass diese nächste Innovationswelle auch von Developern aus Indien vorangetrieben wird, die dann teilweise wirklich diese Technologien, die vielleicht dann in den USA entwickelt wurden, dann wirklich in den Einsatz in die anderen Produkte reinbringen. Fand ich extrem spannend und wirklich auch einfach diese Atmosphäre mitzunehmen, weil das ist eine ganz andere Lebenswelt, in der die Menschen da unterwegs sind, insbesondere wenn man in dieser Technologieblase ist, weil hier natürlich die Kontraste zwischen dieser Technologiewelt mit den gut bezahlten Jobs, den modernen Bürogebäuden, ein ganz anderer ist, als man den vielleicht in Europa erlebt, wenn man halt dann diese Gebäude verlässt und dann sich wieder vielleicht als Developer auf den Weg nach Hause macht.
Ja, glaube ich. Also es ist vor allem ja spannend, weil ja auch gerade so viel Customer Support in Indien stattfindet. Und zumindest so aus einer europäischen Sicht hat man, glaube ich, häufig ja auch irgendwie zumindest so Menschen aus dem indischen Raum dann zu tun, wenn man gerade selber irgendwie mal einen Customer Support erlebt und dass das dann da vor Ort eben mit natürlich mit hochmodernen Technologien und auch Leuten, die sicherlich eine Top-Ausbildung auch haben, dann da Einsatz direkt findet, ist ja eigentlich noch viel spannender, als wenn wir uns hier überlegen, wie jemand woanders dann irgendwie Customer Support besser machen kann, weil das sind ja oft dann da die Anbieter.
Ja, aber es geht jetzt tatsächlich nicht nur um das Thema Customer Support. Tut mir leid, dass ich dir da ins Wort falle. Weil nicht, dass du es falsch verstehst. Es geht tatsächlich darum, dass hier unter anderem natürlich solche Software gebaut wird. Aber ich glaube, hier hat ein ganz starker Wandel stattgefunden über die letzten 10, 15 Jahre. Weg von diesen einfachen Support-Funktionen hin zu wirklich Innovation. Das heißt wirklich extrem viele Developer, die hier neue Produkte bauen und nicht nur die in Westeuropa oder USA oder China entwickelten Produkte zu supporten. Das heißt, das sind wirklich sehr hochqualifizierte Jobs, wirklich Developer-Jobs, die nicht einfach nur 0815 Aufgaben übernehmen, sondern wirklich Innovationen für die Unternehmen vorantreiben und wo dann auch deutsche Unternehmen ihren Unternehmenserfolg an die Innovation hier aus Indien binden. Und das finde ich extrem beeindruckend, wie sich dieses Land wirklich in sehr kurzer Zeit entwickelt hat. Und das zeigt auch hier das Wachstum von Bengaluru, die halt irgendwie vor 30 Jahren noch irgendwie knapp über 1 Million Einwohner hatten und jetzt im Großraum wohnen jetzt fast 13 Millionen Menschen. Also das ist wirklich explodiert. In den letzten 2-3 Jahren sind hier irgendwie zweimal Berlin zugezogen. Also es ist wirklich beeindruckend, wie viele Menschen auch diese Stadt anzieht und wie viele davon wirklich in diesen hochqualifizierten Entwicklungsjobs arbeiten. Und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen schlau gemacht, weil ich gedacht habe, okay, warum machen Unternehmen das? Können sie damit extrem viel Geld sparen? Und ja, das Gehaltsniveau ist geringer als in Europa, aber das sind durchaus Jobs, wo ich als Software-Developer zwischen 50 und 100.000 umgerechnet Euro im Jahr verdienen kann. Und das in einem Land, wo die Lebenshaltungskosten etwas geringer sind als in Europa. Klar liegt es noch unter Silicon Valley-Gehältern, aber durchaus wettbewerbsfähig zu dem, was man auch in Deutschland verdienen kann, je nach Unternehmen.
Ja, das war gar nicht auch, ich meinte das gar nicht despektierlich mit den, mit dem Developer-Support oder mit dem generellen Customer-Support, sondern einfach, dass da natürlich sehr viel Know-how und sehr viel Erfahrung auch einfach schon dort gesammelt wurde. Ich finde aber, auch sehr, sehr spannend, wie du halt gerade sagtest, dass man sich eigentlich dahin entwickelt, eben nicht nur Zulieferer zu irgendwelchen europäischen oder nordamerikanischen Firmen zu sein, weil ich glaube, das ist das Bild, was viele, auch ich, irgendwie noch von so, von wenn in meinem Kopf irgendwie Indien plus Software Development und sowas steht, dann denke ich als erstes an, ja, an Offshoring, an Outsourcing, an sich irgendwie kurzfristig entweder Support oder auch irgendwelche oder Developer-Teams dazu zu holen. Und ich war jetzt ehrlich gesagt sehr überrascht, dass du sagtest, dass da quasi von Campus zu Campus von großen, namhaften Firmen läufst. Das würde ja jetzt für mich erstmal darauf schließen, dass die Leute da eben fest angestellt sind und genauso wie in Amerika und in Europa auch fest bei diesen Unternehmen arbeiten und nicht eben durch irgendwelche Agenturen, wie ich das wahrscheinlich fälschlicherweise in meinem Kopf habe, an irgendwelchen Schreibtischen sitzen und einen Monat lang ein Projekt für Firma X und dann ein Projekt für Firma Y machen und da quasi wirklich so ein bisschen so Fließband-Softwareentwicklung passiert. Das hört sich jetzt ja doch ganz anders an. Also ich habe mir gerade große Lust gemacht, mir das auf jeden Fall auch mal anzuschauen. Also ich würde da gerne mal hin.
Also bei der Firma, wo ich letzte Woche war, da arbeiten 15.000 Developer auf dem Campus und die arbeiten an Produkten. Ne? Das heißt, einzelne Produktbereiche sind mittlerweile federführend hier aus Indien heraus. Das heißt hier Produktmanagerin, Produktmanager, Developer. Das heißt, alles in der Wertschöpfung dieses Produktes lässt sich hier finden. Und das machen viele andere Unternehmen, die dann dediziert Innovation Center hier gründen, weil hier natürlich immer noch die Möglichkeit besteht, in einer großen Zahl auch Technologie-Mitarbeitende zu finden, die man vielleicht in Europa gar nicht mehr bekommt. Ja. Das heißt, wenn man in Europa eine Stelle ausschreibt, ist es teilweise schwierig, dort eine Developer-Stelle zu besetzen. Und hier hat man immer noch die Möglichkeit, von einem extrem großen, hochqualifizierten Pool von Software-Developern, die jedes Jahr aus den Universitäten herauskommen, einzustellen und da dann auch sich die Besten rauszusuchen. Und man sieht es auch, da ist eine große Mobilität. Ich habe einige getroffen, die waren dann jetzt 2 Jahre bei der europäischen Firma, dann 2 Jahre bei der amerikanischen Firma, dann davor 3 Jahre bei der anderen europäischen Firma. Und da kann man natürlich auch dann Karrieren machen und auch seine Gehälter verbessern, gerade halt auch für indische Verhältnisse sehr gut verdienen. Und das sieht man halt dann auch im Alltag, gerade in dieser Stadt.
Das erinnert mich so ein bisschen an Vietnam, ehrlich gesagt. Ich war letztes Jahr ja in Vietnam. Die haben so ein ähnliches Ding. Da war es auch so, dass du quasi über eine ungepflasterte Straße gehst und da steht auf einmal ein Starbucks. Und da ist, oder dann 2 Straßen weiter, ist ein mega moderner Bürokomplex und davor stehen aber irgendwelche Leute mit Obstständen an der Straße. Und also das war auch irgendwie, also das erinnert mich so ein bisschen an diesen harten Clash von hochtechnologisiert und trotzdem noch irgendwie nicht so, also und trotzdem noch nicht komplett irgendwie industrialisiert und ausgebaut. Und da war es auch so, dass die wahnsinnig viele wirklich sehr, sehr gut ausgebildete Leute haben, die da aus den Universitäten kommen, die da auch Bock auf Tech haben, die richtig, richtig gute Software-Developer auch sind und die da aber auch ganz klar die Oberschicht der Gesellschaft darstellen. Also das sind die, die in den fancy Apartments da leben und das sind die, die in irgendeinem Tower leben und eben nicht in den Vororten oder teilweise auch Slums. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft auch schwierig. Ich will das gar nicht gar nicht schlecht reden. Das ist ja eine Riesenchance auch für diese Länder. Aber es ist natürlich ganz schwierig, wenn da auf einmal ja, so europäische Gehälter gezahlt werden für die Schicht der Gesellschaft, die irgendwie jetzt zufälligerweise das Richtige studiert hat und Software-Developer geworden sind, aber vielleicht irgendwie Doktoren oder Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Ich meine, das Problem haben wir im Westen auch. Aber da ist dann ja, glaube ich, die Schere noch mal größer und da klafft wahrscheinlich auch noch mal dieser Abgrund noch mal viel extremer zwischen diesen Top-Tech-Gehältern, die da mittlerweile auch da bezahlt werden, und dem Rest der Bevölkerung. Finde ich, also ist nur eine Anmerkung, fand ich da aber auch in Vietnam interessant zu beobachten und kann ich mir auch vorstellen, dass du Ähnliches aus Indien jetzt gesehen hast.
Absolut, also mein Eindruck war, das ist quasi auf einem anderen Niveau das, was man auch wirklich in Silicon Valley in der Gegend von San Francisco sieht. Dass es da einige wenige in der Bevölkerung gibt, die wirklich sehr gute Gehälter haben, die dann auch entsprechend die Preise nach oben treiben, aber es ganz viele gibt, die halt nicht so viel haben, was dann natürlich zu diesem extremen Wohlstandsgefälle führt, natürlich in Bengaluru auf einem anderen Niveau als in San Francisco, aber man hat das ähnliche Gefühl natürlich auf einem anderen Niveau, als man es in den USA halt sieht.
Was ist denn dein Eindruck? Würdest du sagen, das ist auch was, wo du mehr und mehr Europäer oder vielleicht auch irgendwie ja aus westlichen Ländern Menschen dann dahin ziehen siehst, um da zu arbeiten? Oder würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass der Lebensstandard und die Lebensqualität dann vielleicht doch nicht das darstellt, was sich jemand, der heute schon in einem europäischen oder amerikanischen Land lebt, vorstellt? Also ich versuche das gerade ganz vorsichtig zu formulieren, weil es mir da ganz wichtig ist. Ich möchte überhaupt nicht despektierlich klingen. Das interessiert mich einfach, ob das einfach was ist, wo du sagst, da entsteht jetzt ein neues Silicon Valley. Weil wenn ich an das Silicon Valley in Kalifornien denke, dann hat das ja eine Anziehungskraft. Ne? Da gibt total viele Leute, die wollen dann da auch leben und arbeiten und wohnen, weil auch Kalifornien und Strand und tolles Wetter und cooler Vibe und sowas. Siehst du das da auch? Oder würdest du eigentlich sagen, das ist eigentlich auch nur von indischen Menschen bevölkert?
Ja, also im Moment ist es ganz klar so, dass es die Anziehungskraft nicht über diesen Subkontinent hinaus entfaltet. Ich meine, es mag daran liegen, dass es halt eine sehr eigene Kultur hier auch in Indien ist, die auch uns als Europäern und auch vielen anderen in Asien relativ fremd vielleicht noch ist.
Das glaube ich, ja.
Und man sich da erstmal wirklich einleben muss. Und wenn man das Land noch nicht kennt, hat man da natürlich auch Vorbehalte. Und muss vielleicht auch erstmal länger hier sein, um zu schauen, kann ich da leben? Wohingegen halt die USA gerade für Europäer sehr ähnlich ist, was die Kultur betrifft und für viele andere einfach auch bekannt.
Von der Sprache natürlich nochmal einfacher.
Genau, wobei man sagen muss halt, dass in Indien der große Vorteil besteht gegenüber auch vielleicht anderen Ländern, dass hier wirklich zumindest die gut Qualifizierten mit Studium alle Englisch sprechen und auch diejenigen, die man so im Alltag trifft, in den Geschäften und in den Taxis etc., in der Form Englisch sprechen, dass man sich mit ihnen verständigen kann. Das heißt, da ist die Sprachbarriere zumindest nicht so wie in manchen anderen Ländern, dass man als Europäer dort nicht zurecht käme. Aber natürlich ist das Leben immer noch ein ganz anderes und man muss sich da wirklich die Offenheit mitbringen, auch in diese Kultur einzutauchen. Und was natürlich, wie in manchen anderen Ländern auch, gerade auch in Asien der Fall ist, man, gerade wenn man in so einem hochbezahlten Job dann ist, bewegt man sich häufig so ein bisschen in seiner eigenen Blase von Kolleginnen und Kollegen, die halt in einer ähnlichen Lebenswelt unterwegs sind. Du hast gerade gesagt, die vielleicht in einem ähnlichen Viertel leben, in einem ähnlichen Haus leben und halt nicht wie dann vielleicht 99% der sonstigen Bevölkerung. Wobei natürlich hier die Verhältnisse ganz andere sind. Man darf das natürlich nicht unterschätzen, dass wenn jetzt hier die Anziehungskraft vielleicht noch nicht über Indien selber hinausgeht, ist halt Indien ein Volk, was halt größer ist als irgendwie die Bevölkerung, weit größer als die Bevölkerung der USA und Kanada zusammen selbst größer als Europa. Das heißt, die Bevölkerungszahl ist einfach so, dass man allein mit dieser Anziehungskraft auf diesem Subkontinent natürlich extrem viele Fachkräfte gewinnen kann. Und deswegen wächst natürlich eine Stadt wie Bengaluru so stark, weil sie aus ganz Indien die Leute anzieht, die in diesen internationalen Firmen, und es sind ja nicht nur westliche Firmen, sondern internationale Firmen, arbeiten möchten, genauso wie Menschen halt in Silicon Valley ziehen, um bei diesen Firmen zu arbeiten, oder genauso wie vielleicht auch Menschen nach Berlin ziehen, um bei irgendeinem Startup zu arbeiten. Und Das ist wirklich beeindruckend, dass sich auch die Stadt, es gibt auch noch andere Technologiezentren in Indien, aber gerade Bengaluru so etabliert hat, dass wirklich hier wirklich Hunderttausende wirklich hochqualifizierte Developer mittlerweile arbeiten, die wirklich einen großen Teil der Produktinnovationen, die wir in europäischer oder amerikanischer Software sehen, federführend vorantreiben. Und dann sieht es vielleicht von außen so aus, als ist es eine deutsche oder eine amerikanische Softwarefirma oder ein chinesischer oder ein europäischer Autohersteller. Und dann kommt aber ein Teil der Innovation dann aus Indien. Und das ist wirklich beeindruckend, das mal vor Ort zu erleben. Und jeder, der die Möglichkeit hat, dem empfehle ich das, sich auch mal anzuschauen. Also es ist wirklich ein extrem facettenreiches Land. Ich habe natürlich jetzt nur einen sehr kleinen Ausschnitt gesehen, auch wenn wir es mal auch, wie man jetzt vielleicht sieht, so ein bisschen aus der Großstadt heraus geschafft haben. Aber trotzdem ist es absolut eine Erfahrung, das mal mitzuerleben, wie sich auch da die Gesellschaft und natürlich gerade unsere Branche, unsere Softwarebranche rasant wandelt, gerade auch hier.
Ja. Hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Also, wie gesagt, ich war auch in Vietnam mit diesen, ich brauchte aber auch ein paar Wochen gebraucht, um da reinzukommen, was ja auch eine sehr andere Kultur nochmal ist. Aber ich war ja wirklich 3,5 Wochen auch da und das war dann, ja, das wurde irgendwie immer angenehmer und immer, also man hat sich da auch immer mehr reingefunden und dann fand ich, also ich finde diesen Austausch total spannend, weil man irgendwie so in seinem Fachgebiet bleibt, aber alles sich um einen rum so ändert. Also, mir hast du total Lust gemacht, mal hinzugehen. Ich weiß, dass das auch mehr wird. Also du hast mir jetzt davon berichtet. Ich habe in meinem Team auch Kollegen, die auch, glaube ich, in ein paar Wochen zu einem Kunden, zu einem Workshop nach Indien fahren. Also ich glaube, dass sowas mehr wird und ich hätte jetzt zum Beispiel auch total Lust, da mal eine Konferenz zu besuchen oder so. Also vorausgesetzt, da die Konferenzsprache ist auch Englisch, dann hätte ich da schon Lust drauf und ja, fand das einen spannenden Einblick. Vielen Dank.
Ja, und auf jeden Fall, gerade was du nochmal sagst mit der Konferenzsprache, alles, was hier einen größeren Einzugsbereich hat über die Stadtgrenzen hinaus, ist auf Englisch, weil natürlich aus ganz Indien die Menschen halt nach Bengaluru kommen und dann natürlich diverse Sprachen gesprochen werden, aber der
Ja,
gemeinsame Nenner
stimmt.
ist häufig das Englische. Und gerade in der
Stimmt, die haben ja noch verschiedene
Technologiewelt,
Sprachen auch da, ja.
wo man im internationalen Austausch ist, findet alles auf Englisch statt. Das heißt, auf dieser unternehmensinternen Konferenz, an der ich jetzt teilnehmen durfte, war alles auf Englisch, außer der Show-Act der Bollywood-Sänger, der dann am Ende aufgetreten ist, für alle, der dann auf Hindi gesungen hat. Aber durchaus ansonsten alles auf Englisch und dementsprechend die Möglichkeit, auch als Europäer da sich mit allen gut zu verständigen und dann jenseits vielleicht kultureller Barrieren, die man dann erstmal verstehen und dann auch überwinden muss, auch zusammenzuarbeiten.
Cool. Hab ich Lust bekommen. Also war vorher so gar nicht so irgendwie auf meinem Radar, weil mich das ehrlich gesagt auch irgendwie nie so richtig gereizt hat. Aber jetzt, wenn du sagst, da entsteht wirklich so ein Tech-Hub, finde ich das cool. Vielleicht sieht man, vielleicht fahren wir mal zusammen auf eine Konferenz. Oder vielleicht sehen wir auch mal jemanden von euch aus der Community da. Das wäre ja lustig. Hatte ich noch niemand da auf den To-Do-Cast angesprochen, nehme ich an. Aber dann, ja. Also ich glaube, ich packe mir das mal auf meine Wunschliste.
Ja, tatsächlich hat mich niemand auf den To-Do-Cast angesprochen, außer unser Hauptansprechpartner hier, den wir haben. Der hat mich darauf angesprochen, weil tatsächlich wir letztens einen gemeinsamen Präsentationstermin online hatten, an dem Developer aus der ganzen Welt teilgenommen haben. Und einer der Developer aus Deutschland hat letzten Endes vor 800 Kollegen im Chat unseren Podcast empfohlen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und
Yay!
falls diese Person
Vielen
zuhört,
Dank!
vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank auch dir, Malte, für die Einblicke. Ich fand es ultra spannend. Also, wie gesagt, das hat meinen Blick auf jeden Fall nochmal verändert. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste das nicht, dass da so ein Silicon Valley, so ein Tech-Hub entsteht. Und wenn euch da draußen auch die Folge gefallen hat und ihr das spannend findet, was Malte sagt, ob ihr da irgendwie eine Meinung zu habt oder noch eine Rückfrage habt, dann nutzt bitte weiterhin gerne die Gelegenheit und schreibt uns eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar bei Spotify. Das hat, wie gesagt, nochmal, das hat einfach so viel Spaß gemacht, auch die letzten Wochen da so viel Rückmeldung und Feedback von euch zu bekommen. Wir sind da hinterher, dem auch zeitlich zu antworten. Also wenn ihr also uns würde einfach immer interessieren, was ist eure Meinung dazu, auch vielleicht zu diesen gesellschaftlichen Aspekten von dieser großen Schere zwischen Arm und Reich, die dann da passiert, finde ich immer sehr, sehr spannend, da auch eure Meinungen zuzulesen. Generell gilt natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns auch gerne eine gute Bewertung da. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr uns einen Kaffee ausgebt. Da findet ihr den Link zu in der Beschreibung.
Und wenn das eure erste Folge war, nochmal die Information. Üblicherweise ist die Audioqualität besser. Wir hatten in den letzten Wochen ein, zwei solche Herausforderungen, gerade weil wir beide viel unterwegs waren. Wir geloben Besserung und nächstes Mal bin ich auch wieder mit einem vernünftigen Mikrofon mit dabei.
Alles klar, dann bleibt uns nichts anderes übrig zu sagen als danke fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder, denn der To-Do Developer Podcast erscheint alle 2 Wochen jeden Montag. Bis dahin, habt eine gute Zeit und schreibt ganz viel Code.
Bis dahin, tschüss.